온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 432. Wir starten mit einer kurzen Nachricht zu den Wahlen in Paraguay vom 23. April 2018. Dann geht es nach Kuba. Auch dort hat es Wahlen gegeben. Die Nationalversammlung hat Miguel Díaz-Canel zum neuen Präsidenten Kubas ernannt. Damit ist zumindest formell kein Castro mehr an der Staatsspitze. Wir haben uns in Havanna mal umgehört, wie die Leute die Veränderungen der letzten Jahre bewerten und ob sie Erwartungen an die neue Staatsführung haben.
Mal wieder geht es nach Chile. Wir fragen uns, warum bloß immer noch Colonia Dignidad? Ende April fährt eine Delegation deutscher Staatsanwälte und Justizbeamter nach Chile. Ob das die Zusammenarbeit mit der chilenischen Justiz verbessern kann? Unseren Beitrag zur Colonia Dignidad findet ihr auch als Audio-Slideshow auf unserer Seite npla.de. Etwas Musik hört ihr vom kubanischen Kantautor Carmen Cola. Mehr über ihn erfahrt ihr in der nächsten Sendung. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
In Paraguay hat der rechtskonservative Politiker Mario Abdo Benítez die Präsidentenwahl gewonnen. Sein Vater war Privatsekretär der Stroessner-Diktatur und auch Mario Abdo Benítez werden Verstrickungen mit der Diktatur nachgesagt. Er selbst sagte, Stroessner habe viel für das Land getan, distanzierte sich aber von den Menschenrechtsverletzungen unter dessen Herrschaft. Abdo ist erklärter Abtreibungsgegner und spricht sich gegen gleichgeschlechtliche Ehen aus. Der 46-jährige Abdo ist Unternehmer und hat im Wahlkampf versprochen, die Korruption zu bekämpfen und keine Steuern zu erhöhen. Es wird erwartet, dass er die wirtschaftsliberale Politik seines Vorgängers fortsetzen wird.
Der Mitte-Links-Kandidat Alegre hatte überraschend nur um wenige Prozentpunkte verloren. Er hatte sich im Wahlkampf für mehr soziale Gerechtigkeit ausgesprochen. Unter anderem wurde er von Ex-Präsident Fernando Lugo unterstützt, der 2012 in einem höchst umstrittenen Verfahren des Amtes enthoben worden war. Paraguay gehört zu den ärmsten Ländern Südamerikas mit extrem ungleicher Landverteilung. 2% der Bevölkerung besitzen mehr als 80% des fruchtbaren Bodens. Rund ein Viertel der 7 Millionen Einwohner gelten als arm. Auch knapp 30 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur ist die Demokratie in Paraguay schwach. Wählerbeeinflussung und Stimmenkauf sind vor allem auf dem Land an der Tagesordnung. Korruption und Vetternwirtschaft bestimmen große Teile der öffentlichen Verwaltung. Der neue kubanische Präsident heißt Miguel Díaz-Canel und ist 58 Jahre jung. Damit ist er der erste Staatschef Kubas, der die Revolution von 1959 nicht mehr miterlebt hat. Aber was bedeutet das für Kuba? Wird sich das Land nun weiter verändern oder bleibt alles wie bisher? Wir haben uns auf den Straßen von Havanna mal umgehört. An der stark befahrenen 23. Straße im Stadtteil Belado sitzt Hector und verkauft die staatlichen Zeitungen Granma und Juventud Rebelde. Stehen kann er nicht mehr. Seine Beine sind stark angeschwollen und es scheint ihm auch sonst gesundheitlich nicht gut zu gehen. Doch die letzten 10 Regierungsjahre unter Raúl Castro bewertet er positiv.
Hubo mejoría, hubo mejoría. Hubo más posibilidades.
Ja, es hat sich was verbessert. Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten und man kann reisen. Das hat es unter der vorigen Regierung praktisch nicht gegeben. Unter der Regierung von Raúl konnte man reisen und Familien, die getrennt wurden, haben die Möglichkeit bekommen, sich wiederzutreffen.
Nachdem Raúl Castro 2008 das Präsidentenamt von seinem Bruder Fidel übernommen hatte, hat er einen schrittweisen Reformprozess in Gang gesetzt. Die Wirtschaft wurde für ausländisches Kapital geöffnet, der Staatssektor reduziert, mehr Privatinitiative zugelassen und der Kauf und Verkauf von Autos und Immobilien erlaubt. Außerdem baute die Regierung den Internetzugang für die Bevölkerung aus und hob Reisebeschränkungen auf. Seit der Ausweitung des Kleinunternehmertums 2010 haben sich mehr als 500.000 Kubaner mit Dienstleistungen und Handwerksberufen selbstständig gemacht. Einer, der davon profitiert hat, ist Sergio Machado. Er sitzt vor seinem Haus und schleift Möbel ab. Der 56-jährige Machado ist jetzt ein Cuenta Propista, einer, der auf eigene Rechnung arbeitet. Das war nicht immer so.
Früher habe ich als Fleischer für den Staat gearbeitet und umgerechnet 10 US-Dollar im Monat verdient. Das hat nicht einmal für einen Tag gereicht. Jetzt habe ich eine Privatlizenz und arbeite als Tischler. Ich verdiene nicht viel, aber es genügt zum Leben. Mir persönlich geht es viel besser, vielen anderen auch, seit es die Möglichkeit gibt, auf eigene Rechnung zu arbeiten. Aber die Preise sind immer noch zu hoch.
Politik ist für Sergio Machado nicht so wichtig. Wie viele hier setzt er, wolkig, auf das Prinzip Hoffnung.
Egal in welchem System wir leben, aber für uns Kubaner muss es besser werden. Wir haben nie die Hoffnung verloren.
Andere sind da weniger optimistisch. Der junge Gemüsehändler etwa will sich vor dem Mikrofon nicht äußern. Hinter vorgehaltener Hand sagt er aber, dass er nicht mehr an eine Veränderung glaubt. Er will abhauen, so wie viele andere auch. Auch für Annie Esther Pacheco hat sich noch nicht viel verändert. Sie sieht die Dinge jedoch nicht so hoffnungslos. Die 28-jährige Studentin macht gerade ihren Master in Zivilrecht.
Ich habe mit den neuen Reformen und Projekten von Raúl nichts zu tun. Ich mache kein Geschäft auf und arbeite auch nicht auf eigene Rechnung. Die Löhne sind zwar etwas gestiegen, aber nicht genug. Das müsste sich mit der neuen Regierung ändern.
Der Singer-Songwriter Jorge Garcia kann eigentlich nicht klagen. Seine Rap-basierten Songs kommen gut an. Er war schon in Spanien und Osteuropa auf Tour. Trotzdem ist Garcia skeptisch.
Seit Raúl an die Macht gekommen ist, hat sich wirklich viel geändert. Aber ich weiß nicht, ob es besser geworden ist. Ich glaube sogar, es ist schlechter geworden. Zwar wurde erlaubt, dass die Kubaner reisen und kleine Unternehmen und Kneipen aufmachen dürfen. Aber die sozialen Unterschiede, die schon immer da waren, sind jetzt viel sichtbarer geworden. Alles ist teurer geworden, aber wir Kubaner verdienen immer noch dasselbe.
Aber während seine kleine Tochter um ihn herum klettert, sagt Garcia doch noch diesen für Kubaner so typischen Satz.
Hoffnung habe ich immer. Ich hoffe, dass die Kubanerinnen und Kubaner wenigstens ein Bier trinken können, wann immer sie wollen.
Mit den Veränderungen ist das so eine Sache. Miguel Díaz-Canel ist zwar der neue Präsident, aber als langjähriger Parteisoldat kennt er sich bestens mit den Strukturen in der Kommunistischen Partei Kubas aus. Und Raúl Castro bleibt ja vorsichtshalber noch eine Weile Parteichef, man kann ja nie wissen. Aber wie haben die beiden Studentinnen Annie und Claudia so schön gesagt? Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Lo último que se pierde es la esperanza.
Tiempo que que la vida le pasa triste, que la sonrisa la vuelve un sobre, que el capitalismo es fosforescente, que es el marketing de los pobres, que se cubre tanto misterio, que duele tanto cuando amanece y que solo es sublime el llanto, solo es sublime el llanto. Cuando La Habana se le aparece, vamos a hacer una bolina para comprarle un suspiro a La Habana. Kilo a kilo en la comuna, cubano se nos muere La Habana. Vamos a hacer una bolina para comprarle un suspiro a La Habana. Kilo a kilo en la comuna, cubano se nos muere La Habana. Se llevó la bandera de Cuba, una foto con los socios y el llanto de la pura. Se llevó su historia en pentagramas, las lágrimas, las promesas, y se coló por la frontera. Llevó con él la ilusión en prosa, que solo en tinta el papel del alma. Se lo tragó el olor a Yankee y el puto sueño americano en coma. Rehén del hambre de las millas, de la nostalgia que se coagula. Es el alcohol quien mece su ira cuando nada abriga, tanta fue desnuda. Su piel va metiendo en salitre, en las olas emigran de costa. La respiración enmudece el aire, el orgullo de la deshonra. Que se le rompe su vida enferma, que los recuerdos se desvanecen, porque el sol es sublime el llanto. Cuando La Habana se le aparece, vamos a hacer una bolina para comprarle un suspiro a La Habana. Kilo a kilo en la comuna, cubano se nos muere La Habana. Vamos a hacer una bolina para comprarle un suspiro a La Habana. Kilo a kilo en la comuna, cubano se nos muere La Habana. La Habana va a unas copas de pantalones estrechos. Lleva un cigarro en la boca para cuidar que le cuelgue un marcapaso en el pecho. La Habana va a unas copas, La Habana, de pantalones estrechos. Llevo un cigarro en la boca pa' cuidar que le cuelgue un marcapaso en el pecho. Vamos a hacer una bolina pa' comprarle un suspiro a La Habana. Kilo a kilo en la comuna, cubano se nos muere La Habana. Vamos a hacer una bolina pa' comprarle un suspiro a La Habana. Kilo a kilo en la comuna, cubano se nos muere La Habana.
Onda Hinhörer. Menschenrechte in anderthalb Minuten auf den Punkt. Heute
Verdad, Wahrheit, Justicia, Gerechtigkeit, Memoria, Erinnerung. Folter, sexualisierte Gewalt, Mord und Verschwindenlassen von Personen durch Militärs, bezahlte Auftragskiller, Kartelle oder Banden. Das schreit nach Aufklärung, damit die Luft zum Atmen reicht. Ein Recht auf Wahrheit.
Die wahren Täter und was da alles vertuscht wurde und warum, wenn das nicht benannt wird, dann kann es immer wieder passieren.
Faschistische und militarisierte Gruppen mit engen Beziehungen zu Staats- und Sicherheitsorganen, zum Beispiel in Deutschland, Stichwort NSU.
Wir wurden als Täter dargestellt.
Juristische Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen tut Not. Für Gerechtigkeit, Stichwort Colonia Dignidad.
Deutsche Behörden haben weggesehen und wir sind unserer Verantwortung bisher nicht gerecht geworden.
Stichwort ermordete Medienschaffende in Honduras, aber nicht nur dort.
Dass viele dieser Morde nie aufgeklärt werden. Das ist ein Klima der Straflosigkeit, das erzeugt ein Klima der Angst.
Die Überlebenden und die Angehörigen brauchen Anerkennung und Orte des Gedenkens. Erinnerung als Menschenrecht.
Wir trauern um die Toten, die keine Stimme mehr haben.
Für uns ist es sehr schmerzhaft, nicht zu wissen, ob sie in Massengräbern verscharrt wurden, ob sie ins Meer geworfen wurden oder wo sie sind.
Menschenrechte sind ein Muss.
Onda Hinhörer. Argumente, Infos, Umfragen. Aus Deutschland und Lateinamerika.
Warum bloß immer noch Colonia Dignidad? Colonia Dignidad heißt übersetzt ins Deutsche Kolonie der Würde. Bis heute aber ist dieser Name ein Synonym für religiösen Fanatismus, moderne Sklaverei, sexuellen Missbrauch, Folter und Mord. Und leider auch für Straflosigkeit. Die Opfer der deutschen Sektensiedlung im Süden Chiles kämpfen noch immer für Gerechtigkeit. Ende April fährt eine Delegation deutscher Staatsanwälte und Justizbeamter nach Chile. Ein möglicher Lichtblick zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit der chilenischen Justiz?
In Chile schlägt derweil die Diskussion um die Verleihung des Nationalen Medizinpreises an den Psychiater Otto Dörr hohe Wellen. Der Psychiater selbst bezeichnet seine Beziehung zur Colonia Dignidad als anekdotisch. Er habe sich lediglich in zwei Leserbriefen positiv über die Sektensiedlung geäußert. Nun wurden aber Dokumente aus den 1990er Jahren über seine Mitarbeit in einem Unterstützungskomitee für die Colonia Dignidad veröffentlicht. Kritiker werfen Dörr außerdem direkte Beteiligung an mindestens einem Fall von Ruhigstellung eines Bewohners der Sekte mit Psychopharmaka vor. In den folgenden 10 Minuten erfahrt ihr mehr über Opfer, Täter, Hintergründe und die bis heute offenen Fragen.
Colonia Dignidad war eine Gemeinschaft aus etwa 300 deutschen Staatsbürgern, die 1961 nach Chile ausgewandert ist.
Das sagt Jan Steele vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika in Berlin. Er forscht zur Geschichte der Sektensiedlung.
Sie hatten einen sehr charismatischen Anführer, einen Laienprediger namens Paul Schäfer,
der sich bereits damals mit der Ausreise nach Chile einer in Deutschland drohenden Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern entzog. In einer abgelegenen Region am Fuß der Anden baute Schäfer sich mit einer Gruppe von Getreuen sein vorgeblich urchristliches Sektenimperium auf. Sexualisierte Gewalt, Gehirnwäsche, zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka und Elektroschocks gehörten zum Alltag der nicht privilegierten Bewohnerinnen und Bewohner. Während der chilenischen Diktatur ab 1973 kooperierte die Sektenführung eng mit den Militärs. Oppositionelle wurden auf dem Gelände gefoltert und ermordet. Der Politologe Jan Steele.
Von 1961 bis 2005 war die Colonia Dignidad eine Art geschlossenes Lager, wo diese 300 Menschen gelebt und gearbeitet haben.
Und deutsche und chilenische Regierungen wussten um die Verhältnisse in der Sektensiedlung. Heute leben auf dem Gelände noch etwa 100 Personen. Villa Baviera, bayerisches Dorf, nennt sich die private Siedlung seit langem schon und hat den Tourismus zum Geschäftsmodell erklärt. Ein Hotel-Restaurant im bayerischen Stil lockt Besucher mit Haxe und Schweinsbraten, manchmal auch mit einem Bierfest oder einer deutschen Woche.
Doch die Geschichte dieser Siedlung ist noch längst nicht aufgearbeitet. Das Beispiel: moderne Sklaverei. Der heute 60-jährige Rainer Schmidtke wurde als 5 Jahre alter Junge aus Deutschland in die Siedlung gebracht.
Ich habe in der Colonia Dignidad 43 Jahre gelebt und betrachte mich als Opfer der Sekte. Ich arbeite seit meinem 12. Lebensjahr und ich habe jetzt schon 47 Arbeitsjahre hinter mir. Und dennoch weiß ich, dass es am Ende nicht reicht. Und das ist für mich sehr, sehr erniedrigend. Wir haben Landurber gemacht, wir mussten Löcher graben für Lichtmasten, wo keine Maschinen hinkamen. Man hat mich auch sehr missbraucht, auch zur Zwangsarbeit gezwungen. Jeder Feiertag, jeder Sonntag, Weihnachten, Neujahr, Ostern, alles immer wurde gearbeitet. Wir haben nie einen Urlaub gehabt, wir haben nie einen freien Tag gehabt. Und wir haben nicht einen Cent, wir haben nicht mal Geld gekannt. Bis 2005 habe ich kein Geld zwischen den Fingern gehabt, ist die Tatsache.
Kein Lohn, keine Einzahlungen in die Rentenkasse. Viele Opfer dieses Systems moderner Sklaverei sind heute krank und arm. Sie brauchen finanzielle Absicherung und fordern Entschädigung. Inzwischen sind sie damit nicht mehr allein.
Die ARD-Tagesschau vom 30. Juni 2017.
Der Bundestag fordert Entschädigungen für die Opfer der früheren deutsch-chilenischen Sekte Colonia Dignidad. Das beschlossen die Abgeordneten am Abend einstimmig. Die Bundesregierung wird aufgefordert, innerhalb eines Jahres zu prüfen, ob ein Hilfsfonds eingerichtet werden kann.
Bis Juni 2018 soll eine Kommission aus Abgeordneten des Bundestages und aus Ministerien zusammen mit Opferverbänden und Nichtregierungsorganisationen ein Konzept erarbeiten. Bis heute sind allerdings keine Ergebnisse dieser Arbeiten bekannt.
Eine zentrale Frage wird irgendwann zu klären sein. Wer ist Opfer, wer ist Täter? Wer hat von dem System Colonia Dignidad profitiert? Eine sehr schwierige Frage mit weitreichenden Folgen. Denn es geht dabei auch darum, wer eines Tages Hilfeleistungen erhalten soll.
Der chilenische Anwalt Hernán Fernández vertritt Opfer von sexuellem Missbrauch und Sklaverei. Er kennt die Geschichte der Colonia Dignidad sehr genau und sieht durchaus Kriterien für eine Definition von Tätern.
Los opresores no trabajaron, o trabajaron muy poco.
Die Täter haben nicht oder nur sehr wenig gearbeitet. Sie stellten die Sicherheitstrupps. Sie hatten Freiheiten, konnten das Gelände verlassen, Auto fahren. Manche konnten heiraten. Sie haben Besitz. Und das ist vielleicht auch heute das Erkennungszeichen der neuen Machthaber. Sie hatten Besitz oder verwalten heute Besitz.
Zwangsadoption von chilenischen Kindern.
Zu den Opfern gehören auch Chilenen, die als Kinder von der Colonia Dignidad adoptiert wurden. Oft unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und unter Ausnutzung der Armut vieler Familien aus der Umgebung der deutschen Siedlung. So auch bei den Brüdern José Ángel und José Antonio Schmidt-Spinti.
Wir kamen 1968 hierher. Wir haben gearbeitet, wir haben unsere Jugend genommen.
Wir sind 1968 hierher gekommen. Wir mussten arbeiten und wurden unserer Jugend beraubt. Ich hatte mit meiner biologischen Mutter vereinbart, dass sie uns jede Woche besuchen kommt, dazu ist es aber nie gekommen. Es war sehr schmerzhaft für mich und für meine Mutter, uns nie wiederzusehen.
So erinnert sich der heute 50 Jahre alte José Ángel Schmidt-Spinti noch heute.
Drei Männer haben mich geschlagen wie verrückt. Schäfer war auch dabei. Er hat mir Fragen gestellt und bei jeder Antwort Elektroschocks am Kopf gegeben. Danach haben sie mich mit Gürteln und Stöcken weitergeschlagen, in diesem Haus.
Dabei zeigt er auf das sogenannte Freihaus. Das Haus, in dem der Sektenchef Paul Schäfer wohnte und wo er täglich sexuellen Missbrauch an mehreren Kindern beging. Fast 40 Jahre lang.
Enge Kooperation mit der Diktatur.
Während der chilenischen Militärdiktatur ab 1973 ging der chilenische Geheimdienst DINA in der Colonia Dignidad ein und aus. Auf dem Gelände wurden Oppositionelle gefoltert, mutmaßlich 100 von ihnen dort ermordet. Die UNO und Amnesty International veröffentlichten schon 1977 Berichte von Überlebenden der Folter in der Colonia Dignidad. Doch in Chile und in Deutschland schützten mächtige Fürsprecher aus Politik und Wirtschaft die Sektenführung lange Jahre. Erst Ende der 1990er Jahre durchsuchte die Polizei das Gelände der Colonia Dignidad. Sektenchef Paul Schäfer floh nach Argentinien und hielt sich dort jahrelang versteckt, bis ein Team aus Journalisten und Anwälten ihn schließlich aufspürte.
Sektenchef Paul Schäfer wird im März 2005 in der Nähe der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires verhaftet. Wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern wird Schäfer zu 20 Jahren Haft und hohen Entschädigungszahlungen an die Opfer verurteilt. Paul Schäfer stirbt 2010 im Gefängnis in Santiago de Chile. Schleppende Aufklärung.
Juristisch relevant ist in Deutschland derzeit der Fall Hartmut Hopp. Der frühere Sektenarzt wurde in Chile wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch zu 5 Jahren Haft verurteilt, entzog sich dieser Strafe aber durch Ausreise nach Deutschland. Derzeit prüft das Oberlandesgericht Düsseldorf, ob Hopp seine chilenische Strafe in Deutschland absitzen muss. In Chile wurden Führungspersonen der Colonia Dignidad zusammen mit der Spitze des Geheimdienstes DINA Ende 2016 rechtskräftig als kriminelle Vereinigung verurteilt.
Es ging um Dinge wie Waffenproduktion, Waffenhandel, Entführung von politischen Gefangenen, Kindermissbrauch, Folter.
Das sagt Dieter Meyer. Er recherchiert seit 40 Jahren zum Thema und hat mehrere Bücher über die Colonia Dignidad veröffentlicht.
Doch viele dieser Verbrechen sind historisch und juristisch nicht ausreichend aufgeklärt. Das Beispiel Waffenhandel und Produktion in der Colonia Dignidad.
Georg Laube ist in der Sektensiedlung aufgewachsen, lebt inzwischen aber außerhalb. Heute ist er nochmal auf dem Siedlungsgelände. Er steht neben einem alten hellbeigen Mercedes-Kombi, der mit rotem Kreuzaufkleber an den Scheiben als Krankenwagen hergerichtet ist. Laube erklärt, mit welchen Methoden die Führung der Sekte arbeitete.
Ja, diese Ambulanz, die kam 69 hierher und die wurde benutzt von Gerd Mücke gefahren. Und zwar hat die ein...
Georg Laube öffnet den Kofferraum.
Hat die einen Doppelboden hier.
Er öffnet eine weitere Klappe zu einem flachen, aber langgestreckten Geheimfach im Inneren des mit Ambulantia beschrifteten Wagens.
Hier drin... wurden Waffen, hier hergestellte Waffen transportiert an die Rechtsextremen in Santiago, überall. Da saß eine Krankenschwester, da lag ein Patient, angeblicher Patient. Und so wurden die Waffen transportiert, damit das ganz unscheinbar ist.
Auch aus Deutschland sollen Waffen an die Colonia Dignidad geliefert worden sein. Über den Flughafen Frankfurt am Main mit der chilenischen Fluglinie LAN Chile am Zoll vorbei. Zentral ist die ausstehende Aufklärung von Folter und Mord.
Nun steht Georg Laube vor einem langgestreckten, zweistöckigen Gebäude. Hinter grünen Toren befinden sich im Erdgeschoss einige Werkstätten. In der ersten Etage sind Wohnräume.
Das war grundsätzlich alles Kartoffelkeller, hieß das hier, heißt heute noch. Ja, hier wurden die Gefangenen gehalten.
Laube zeigt auf einen fensterlosen, mit einem Tor verschlossenen Raum im Erdgeschoss.
Und ich habe da hinten, in dem letzten Fenster, können wir ja mal hingehen da, da nachts immer geschlafen. Ich wurde eingesperrt und dann um 8 Uhr abends ungefähr, jede Nacht um 8 Uhr abends fing immer dieses wahnsinnige Geschrei da unten an, ja. Also offensichtlich, für mich war das ganz klar, dass die Leute da mit Strom, man hörte auch Schläge und ja, immer diese Schreie und also, es ging Nacht für Nacht immer.
Etwa 100 Personen wurden mutmaßlich in der Colonia Dignidad ermordet oder zu Verschwundenen, da ihre Leichen bis heute nicht gefunden sind. Auf dem Gelände sollen Grabungen durchgeführt werden, wo noch immer Leichen in Massengräbern vermutet werden. Denn um Ruhe zu finden, brauchen die Familien von Verschwundenen Gewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen.
Ana Molinas Sohn Juan Merino wurde in der Colonia Dignidad gefoltert und lebend zuletzt in der deutschen Siedlung gesehen. Er gilt als Verschwundener.
Für uns ist es sehr schmerzhaft, nicht zu wissen, ob sie in Massengräbern verscharrt wurden, ob sie ins Meer geworfen wurden oder wo sie sind. Man kann doch nicht das ganze Leben lang mit diesem Schmerz und dieser Ungewissheit leben. Wir wollen, dass die Regierungen das aufklären und uns einen Ort geben, an dem wir mit Blumen und Kerzen um sie trauern können. Wir konnten noch nie um sie trauern.
Laut Bundestagsbeschluss von Juni 2017 soll die deutsche Regierung bis Mitte 2018 ein Konzept für die Einrichtung einer Gedenkstätte entwickeln. Entscheidend wird sein, ob die chilenische und die deutsche Regierung ihre jeweilige Verantwortung annehmen und die Geschichte der Colonia Dignidad endlich gemeinsam aufklären.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.